Grüß Gott und herzlich willkommen bei KTV zur Stunde der Seelsorge. Besonders begrüßen darf ich wieder Pater Karl Wallner. Pater Karl, schön, dass du wieder dabei bist. Pater Karl, in der allgemeinen Einführung in das römische Messbuch ist ja auch die Grundordnung des Kirchenjahres enthalten. Und dort heißt es über die Osterzeit, die Zeit der 50 Tage vom Sonntag der Auferstehung bis Pfingstsonntag wird als ein einziger Festtag gefeiert, als der große Tag des Herrn. Entschuldigung, also praktisch 50 Tage sind für uns wie ein Tag voller Jubel, voller Freude über die Erlösung durch Tod und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus.
Das ist eine Formulierung, die die Liturgie betrifft. Natürlich kann man die Freude so nicht aufrechterhalten. Es gibt dann auch immer wieder Gebete, gerade in diesen Tagen, das Tagesgebet, erhalte in uns die Osterfreude, erneuere in uns die Osterfreude. Aber die Idee ist richtig, also die Liturgie hat immer recht, ja, aber sie feiert natürlich etwas für uns. Also alle Heilsereignisse, die wir feiern in der Liturgie, die sind immer schon geschehen, die sind immer schon Wirklichkeit. Also wenn wir uns zum Beispiel im Advent auf das Kommen Christi vorbereiten und uns in Zeiten versetzen, wo der Messias noch nicht gekommen ist, dann ist das ein heiliges Spiel. Wenn wir die Herabkunft des Heiligen Geistes feiern, dann ist das ein heiliges Spiel, weil er ist ja schon gekommen, er lebt in unseren Herzen. Wir brauchen das in unserer Psychologie und deshalb sind solche Formulierungen der Liturgie ein Appell an uns, zu begreifen, dass es nicht genügt, eben jetzt nur ein bisschen Ostern zu feiern, einen Tag oder so, sondern dass eigentlich unser ganzes Leben eben jetzt Ostern ist und in besonderer Weise eben dieses 50-Tage-Fest nach der Auferstehung Christi, das sich gliedert in die Zeit bis zur Christi Himmelfahrt, 40 Tage und dann in die Pfingstnovene. Und dann in das Kommen des Heiligen Geistes.
Wenn man auf diese 50-tägige Osterzeit blickt, als ein einziger Tag, wie es die Liturgie vorsieht, voller Freude, dann muss man eigentlich sagen, im Lukas-Evangelium Kapitel 24, 50 folgende oder Johannes-Evangelium Kapitel 20, 17 folgende, diese Verse legen nahe, die Himmelfahrt geschah schon am Ostersonntag. Oder wenn wir auf den Pilgerbericht der Egeria schauen, das ist eine Frau, die um 380 herum aus Südfrankreich, Nordspanien ins Heilige Land pilgerte, die berichtet, dass in dieser Zeit Christi Himmelfahrt in Jerusalem zusammen mit Pfingsten gefeiert wurde, also am 50. Tag. Und ab 400 herum beginnt es eigentlich, dass Himmelfahrt am 40. Tag gefeiert wird, und zwar in Anlehnung an diesen Vers aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 3. 40 Tage hindurch ist der Auferstandene ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen.
Die Kirche folgt hier, also in der Liturgie folgen wir oft verschiedenen Evangelien, weil nicht alle vier Evangelien gleich berichten, sondern da finden sich in dem einen Zeitangaben, die sich in den anderen nicht finden. Zum Beispiel können wir anhand des Johannesevangeliums den historischen Karfreitag sehr genau auf den 7. April des Jahres 30 definieren, weil eben Jesus an einem 14. Nisan gestorben ist, am Tag vor dem 15. Nisan, Paschafest, und in diesem Jahr fällt er auf einen Sabbat. Und genauso haben wir jetzt hier in dieser nachösterlichen liturgischen Feier, haben wir jetzt eben die Aufteilung, die gemäß dem Lukas-Evangelium beziehungsweise der Apostelgeschichte. Ich muss dazu sagen, weil ich vor kurzem eben jetzt mit jungen Studenten zusammen war, die wussten nicht, dass die Apostelgeschichte auch von Lukas verfasst ist. Lukas hat ein Doppelwerk, das Evangelium und dann die sehr, sehr ausführliche Apostelgeschichte, die selten gelesen wird, sie ist aber total spannend, weil sie zuerst über Petrus, dann über Paulus berichtet und vor allem am Anfang über das Pfingstereignis und wie es mit der Kirche losgegangen ist, was da in der Urkirche jetzt eben war. Also auf jeden Fall, hier folgen wir einfach in der Liturgie dem Lukas-Evangelium. Tatsächlich verschwimmt ja beides, denn für uns ist es relativ irrelevant, ob Jesus jetzt durch 40 Tage die Jünger instruiert hat, dass es wichtig ist, wir sind die Nachgeborenen aus dem Heiligen Geist, wir sind aus dem Feuersturm jetzt eben der Herabkunft des Heiligen Geistes geboren. Aber diese Aufschlüsselung, die Lukas hier hat, 40 ist eine sehr heilige Zahl, Die Juden hatten ja die 7-Tageswoche und konnten deshalb eben jetzt mit 7-mal, also 40 Wochen dauert eine Schwangerschaft, das konnte man dadurch bestimmen. Deshalb ist 40 überall die heiligste Zahl eigentlich in der ganzen Bibel, weil danach wird es neu. Nur ist es so, dass es hier nach diesen 40 Tagen mit der Himmelfahrt des Jahr also nicht der große Flutsch ist. Er entzieht sich ihren Augen, wird von einer Wolke verhüllt, so steht es dort, und dann eben gehen sie in den Abendmahlsaal, in das Obergemach zurück und beten dort. Und dann kommt der Heilige Geist, aber dann wird wirklich alles mega neu. Also es braucht zum echten Neuwerden, zur Geburt der Kirche, braucht es dann noch das neuntägige Gebet im Abendmahlsaal. Und auch, dass man so ein paar Sachen erledigt, wie zum Beispiel die Wahl des Matthias, weil Judas ja ausgeschieden war und sich erhängt hatte.
Ich lese die Apostelgeschichte sehr gerne, weil hier so die Frische, die Dynamik, die Kraft der ersten Christen und der Kirche zum Ausdruck kommt. Die Apostelgeschichte beginnt ja damit, gleich in den ersten Versen, dass noch beschrieben wird, wie ein gemeinsames Mahl stattfand, wie der Herr den Jüngern den Apostel gebot, nicht wegzugehen, sie werden den Heiligen Geist empfangen, sollen bitte da bleiben. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und dann heißt es, und das lese ich jetzt vor, weil sich auf diese Verse die erste Zuschrift bezieht. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Jetzt eine Zuschrift dazu. Sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Wallner, als Lehrer habe ich gelegentlich die Möglichkeit, mir am Nachmittag die Stunde der Seelsorge anzuschauen, bevor es mit Schreibtischarbeit weitergeht. Also Lehrer arbeiten tatsächlich deutlich mehr mit den Stunden da in der Schule. Die müssen ja viel nachbereiten, vorbereiten, korrigieren. Das ist schon so. Ihre Glaubensvermittlung in Dialogform ist ein sehr gutes Format, das gleichsam unterhaltsam und tiefgründig sein kann. Sehr herzlichen Dank dafür. Machen Sie so weiter. Bei der Gelegenheit hätte ich noch eine kurze Frage zum vergangenen Fest Christi Himmelfahrt. Ich bin immer wieder erstaunt über den Engel, der die Männer aus Galiläa bei diesem Ereignis sinngemäß fragt, was sie ihre Blicke zum Himmel emporrichten. Gewiss sollen Christinnen und Christen auch im Diesseits wirken. Aber richten wir im Gebet nicht immer wieder die Blicke zum Himmel empor? Lenken nicht auch Deckengemälde der Kuppeln oder Kuppeln in Kirchen unsere Blicke bewusst zum Himmel? Sollten wir das etwa gar nicht tun, zum Himmel blicken? Freundliche Grüße und Gottes Segen.
Also das ist situativ gemeint, das kann man leicht aufklären, weil wir haben ja das Beispiel Jesu im hohepriesterlichen Gebet, wo es heißt, Elevatis oculis in caelo, also mit erhobenen Augen zum Himmel betet er zu seinem Vater. Also das Heben des Hauptes, Levate capita vesta, hebt eure Häupter, heißt es im Alten Testament, weil das Heil der Erlöse ist nahe. Also das ist eine sehr schöne Geste, die auch psychologisch wirkt, wenn du hoffnungsvoll zum Himmel hinaufschaust. Aber die Apostel haben damals hoffnungslos geschaut, weil Jesus sich ihre Blicken enthüllt hat. Sie hatten diese Gemeinschaft mit ihm, dieses bei ihm sein, mit ihm sein, dieses eingeführt werden, das uns in geheimnisvollen und verschiedenen Szenen erzählt wird, Jesus am Seeufer von Galiläa und dann die Erscheinung gegenüber den Jüngern und so weiter. Also sie hatten aber eine Form von besonderer, noch personaler Präsenz von Jesus und die entzieht sich jetzt ihnen. Und da gehört dann in diese Zeit auch hinein, was Jesus schon vor dem Abendmahl gesagt hatte, die Abschiedsreden, dass er einen anderen Beistand senden wird, der dann in die ganze Wahrheit einführt. Er ist der erste Beistand, den Gott uns gibt und der Allos Parakletos, der andere Beistand, der andere Anwalt, der andere Tröster, das ist dann der Heilige Geist. Die schauen hoffnungslos, ratlos, ja, die schauen dumm. Weil sie nicht wissen, was ist jetzt geschehen, auf einmal ist der weg jetzt. Ne? Also so auf die Art, das ist das, was da geschieht. Und das ist keine Haltung, jetzt die wie soll ich sagen, also wo der liebe Gott es durchgehen lassen kann. Und dann kommt der Engel und sagt, wir die Galilei, ja, also ihr Männer von Galiläa, was schaut denn so deppert? Also das ist jetzt sehr übertrieben, lieber Herr Engel, verzeih mir, wenn ich deine Worte da so ein bisschen profaniere. Ah, also auf jeden Fall, das ist die Haltung, ja, und das ist aber etwas, was sich auf uns auch bezieht, ja, weil wir auch die Gegenwart Gottes oft nicht realisieren. Wir sind ja immer schon nachpfingstlich. Bei uns ist ja schon der Heilige Geist. Wir sind ja durch die Taufe in Christus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, sagt Jesus. Wir haben in unseren Kirchen auch die Präsenz im Sakrament unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Also wir brauchen nicht sagen, wo ist der liebe Gott? Wo ist denn Jesus in dieser Welt? Ja, also das bezieht sich auch spirituell auf uns. Und das ist nicht vergleichbar, also mit dieser sehr schönen Geste. Wenn Sie beten, möchte ich Ihnen das sehr empfehlen. Schieben Sie die Brust ein bisschen raus, ja. Schieben Sie die Brust, erheben Sie Ihr Haupt. Ich hoffe, dass Sie in Ihren Wohnungen ein Kreuz hängen haben. Die Kreuze sind immer erhöht, ja, damit wir auch hinaufschauen. Sie werden auf den schauen, heißt es im Johannesevangelium, den Sie durchbohrt haben. Also das Hinaufschauen ist eine wunderbare liturgische Haltung. Aber das, was die da in ihrem Verdutztsein, sagen wir es mal so, weil Jesus sich ihren Blicken entzog, das ist keine liturgische Haltung.
Diese Stelle wird ja auch immer benutzt, um zu erklären, dass der Himmel nicht einfach nur so ein Ort ist. Den ihr habt auffahren sehen, er wird wiederkommen. Himmel ist etwas Zukünftiges, ist ein Ereignis. Himmel ist die Begegnung mit unserem Herrn Jesus Christus. Und deshalb können wir sagen, dass der schon zum Beispiel im Empfang der Eucharistie in gewisser Weise vorweggenommen wird. Himmel als Ereignis.
Ja, also wir haben in Österreich ja einen Physiknobelpreisträger, den Anton Zeilinger, der in Quantenmechanik, Quantenphysik hier Bahnbrechendes durch seine Forschung entdeckt hat. Also wo man auch ein Quantum durch das Messen verändert und da gibt es die Möglichkeit, dass ein Quantum zugleich hier und zugleich dort ist. So verhält auch das, was ganz anders wird. Also Entschuldigung, ich habe es nicht ganz verstanden, aber es ist wirklich sehr, sehr geheimnisvoll, was sich schon im physikalischen Bereich jetzt eben da tut. Und was wir hier haben insgesamt, also das ist etwas, wo die Grenzen eben verschwimmen, weil wir keine Möglichkeit haben, uns eine vierte Dimension im physikalischen Bereich vorzustellen. Dazu sind unsere Sinne und unser Denken nicht angelegt. Genauso haben wir keine Möglichkeit, eben sich jetzt diese verklärte Zeit und verklärte Wirklichkeit jetzt eben vorzustellen. Und deshalb sind wir da in einem Bereich drinnen, wo alles in Bildworten geschildert wird. Der Himmel ist nicht oben. Ja, der Himmel ist, wie du gesagt hast, die Ewigkeit, die bei Gott beginnt, aber jetzt schon in unseren Herzen begonnen hat. Weil wenn wir uns im Gebet öffnen, dann stehen wir mittendrin im Himmel. Und bei der Liturgie gibt es den Augenblick nicht, wo der Priester dann singt vor dem Hochgebet. Darum singen wir mit allen Engeln und Heiligen. Ja, die sind da wirklich gegenwärtig, weil wir in eine Zeitlosigkeit eintreten, weil es ist dasselbe Opfer, das auf Golgatha dargebracht worden ist, das hier jetzt sakramental sich darstellt. Also das verschwimmt alles und die Liturgie nimmt uns da in einen Raum der Transzendenz mit. Das ist das Entscheidende.
Die alte Kirche und auch jetzt noch Teile der Kirchen des Ostens, die kennen eine kleine Osteroktav und eine große Osteroktav. Die kleine Osteroktav sind diese 8 Tage von Ostersonntag bis Weißensonntag. Die große Osteroktav, das, was ich vorher genannt habe, eben diese 50 Tage von Ostern bis Pfingsten. Das heißt, Pfingsten als der krönende Abschluss der Osterzeit. Und zwar einerseits mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, die Gabe der Kraft Gottes, um das geht es ja, beschrieben wird es auch wieder in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 2, da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie, die Jünger, waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten, auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Das eine, wie hier beschrieben wird, wie der Heilige Geist auf alle herabkommt. Das andere, die Kirche, auch die Gründung, der Geburtstag der Kirche, der Pfingsten, die Gründung der Kirche, der Geburtstag der Kirche, die Jünger, die ja verschreckt waren, die im Gebet versammelt waren, die erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, die sich plötzlich als Jünger, Schar unseres Herrn Jesus Christus empfanden, gefühlt haben, die bisher Angst hat und dann voller Tatkraft, voller Schwung hinausgegangen sind und das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus verkündet haben.
Ja, danke für diese Kurzzusammenfassung, Thomas. Ich möchte euch empfehlen, weil ich das auch bei den Jugendlichen gemacht habe, bei diesen Studenten, die gesehen habe, die haben keine Ahnung, was man zu Pfingsten eigentlich feiert, obwohl sie gläubig sind, in die Kirche. Lest euch bitte das erste und zweite Kapitel der Apostelgeschichte des Lukas durch, wo er den Theophilus grüßt und dann diese ganzen Ereignisse schildert. Ja, das ist ein Ineinander von und so weiter. Also ist wirklich wichtig. Pfingsten ist von der Wertigkeit, wenn man so ein Ranking machen würde unter den liturgischen Festen, eigentlich nach Ostern das zweithöchste Fest, weil hier der Allos Parakletos, der andere Beistand, gesendet wird. Und früher war es in der Liturgie auch viel richtiger als jetzt, ja, dass man nämlich alle Sonntage als Sonntage nach Pfingsten bezeichnet hat. Wir sind dann, also nach Pfingsten, der Sonntag ist dann der Dreifaltigkeitssonntag, und dann sind wir bei Sonntagen im Jahreskreis. Ich finde es furchtbar, ja. Aber bitte tut es mir nicht verraten, weil ich habe einige Anmerkungen als Theologe an die Liturgie. Liturgie ist nicht von Gott geoffenbart, muss man immer dazu sagen, aber sie gründet natürlich in der Offenbarung Gottes. Also auf jeden Fall, das ist das zweithöchste Fest, weil hier das geschenkt wird, was uns konstituiert in unserem Christsein. Durch die Taufe haben wir den Heiligen Geist empfangen. Nicht mehr ich bete dann, sondern der Geist betet in uns mit unaussprechlichen Seufzen, heißt es im Galaterbrief. Und wir sind dann in Christus und haben im Heiligen Geist die Beziehung zum Vater, die er hatte. Wir sind adoptiv hineingerutscht in die Gestalt Christi, und der Heilige Geist ist nicht nur unsere Verbindung, sondern Hans-Urs von Balthasar sagt sogar, wir nehmen teil an der Hauchung des Heiligen Geistes. Aber das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert. Also Pfingsten ist ein Megafest und die Geburt der Kirche. Es kommt jetzt eben sichtbar in Feuerzungen, dann auch durch diese Ermutigung der Apostel. Der Petrus geht raus und hält die erste Ansprache als Papst. Urbi et Orbi, da ist auch Urbi et Orbi da, das sind die Römer, die Pater, Meder, Elamiter, Bewohner von Pontus, Phrygien und so weiter. Alles ist da, und der Papst gibt das erste Mal ein Zeugnis eben jetzt als Papst. Ja. Also das ist so wunderbar geschildert, man kann es jetzt mit Leo XIV. Jederzeit auf dem Petersplatz wieder erleben, dass dort, wenn die Kirche sich versammelt um Petrus, ja, diese globale Kirche da ist, diese Weltkirche da ist. Also das ist es, was da beginnt, und 3000 lassen sich dann taufen. Es beginnt das konkrete sakramentale Leben der Kirche.
Wir in der katholischen Kirche kennen ja auch das Sakrament der Firmung. Dabei findet eine besondere Ausgießung des Heiligen Geistes statt, sozusagen, den wir schon in der Taufe empfangen haben, haben eine gewisse Vollendung. Der Heilige Geist als Kraft Gottes in uns. Ohne den Heiligen Geist können wir kein einziges Gebot leben. Ohne Heiligen Geist sind wir überzeugt, können wir auch kein Gebet verrichten und überhaupt auch nicht treu bleiben im Gebet. Wir können auch in der Ehe die Ehe nicht leben, die geistliche Berufung überhaupt nicht leben. Also der Heilige Geist, der dann auch im Gebet erfleht werden möchte, irgendwo ist das erst die Gnade, aber dann auch immer wieder das Gebet, um sich dieser Gnade zu öffnen, auf den Punkt gebracht. Ohne Heiligen Geist geht gar nichts.
Genau. Ohne dein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein, noch gesund. Das ist Gotteslob 341 oder 356, dort sind diese Heilige Geistlieder, die alte Pfingstsequenz. Wir haben tonnenweise jetzt wieder bei Missio, also diese Gebete zum Heiligen Geist, verteilt, weil es war ein Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass die Pfingstnovene aufgewertet wird. Das ist auch ein großes Thema, dass man nachvollzieht, was die Jünger mit den Frauen, mit Maria damals getan haben, im Obergemach, nämlich gebetet haben, miteinander gebetet haben, eine synodale Kirche im Ursinn jetzt eben gelebt haben, deren Frucht die Ausgießung des Heiligen Geistes und der Beginn der Mission der Kirche ist. Ja. Und das ist nicht geschehen nach dem Zweiten Vatikanischen, nicht in dem Maß, wie wir es hätten erwarten können. Das ist schade. Man hat nämlich die Woche, die Pfingstoktave hat man abgeschafft. Das ist sehr schade. Also am Montag nach Pfingsten ist schon wieder grüne Farbe. Mir gefällt es nicht. Ich nehme dann immer Votivmessen zum Heiligen Geist, was irgendwie geht in der Woche danach. Also auf jeden Fall, es ist wirklich ganz wichtig, Pfingsten gut zu feiern, die Bedeutung dieses Festes auch zu sehen. Denn ohne den Heiligen Geist gibt es kein geistliches Leben, gibt es kein gutes Gebet, kein fruchtbares Gebet. Gibt es nicht Trost und Auferbauung? Gibt es nicht die österliche Freude in deinem Herzen? Gibt es nicht Gemeinschaft, ja, die sich leiden kann? Gibt es keine Kirche?
Am 15. Mai, Pater Karl, fand im Paderborner Dom ein Festakt statt, Anlass 1250. Geburtstag Westfalens. Im Rahmen dieser Veranstaltung tanzten halbnackte Performer mit küchenfertigem, toten, gerupften Kopf und fußlosen Suppenhühnern, denen Windeln angelegt wurden, vor dem Altar anwesend waren der Bundespräsident Steinmeier, der Ministerpräsident Wüst und auch der Paderborner Erzbischof Benz. Wer immer für diese Darbietung verantwortlich ist, Gläubige sind entsetzt, verstört und wütend. Dazu eine Zuschrift. Gelobt sei Jesus Christus, liebes Team von SCS, danke für Ihre Mühe und Ausdauer, Pfarrer Rimmel und Pater Wallner. Ich kann nur zum Herrn beten, dass der Geist Gottes weiterhin über Ihren Sender und über Sie weht. Mit Sturmgebraus und Feuerzungen bin sprachlos, fassungslos. Und der Herr möge meine Wut und Zornen Grenzen halten, was im Dom zu Paderborn geschehen ist. Er hat das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Heilige Liborius, bitte für uns. Pater Karl, ich möchte gleich hier zitieren aus der Stellungnahme des, Metropolitankapitel Paderborn. Die haben sich geäußert, damit wir machen hier Fairplay, nicht einfach jemanden aufspießen, das ist nicht korrekt. Man muss auch die andere Seite hören. Und in der Erklärung heißt es so, die kann man im Internet anschauen. Die konkrete inhaltliche Ausgestaltung dieses Programmpunktes war im Vorfeld weder den Verantwortlichen seitens der Veranstalter noch des Veranstaltungsortes bekannt. Dann weiter, das Metropolitankapitel Paderborn bringen ihr ausdrückliches Bedauern darüber zum Ausdruck, dass die Performance religiöse Gefühle verletzt hat. Eine solche Wirkung war zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt und entspricht auch nicht unserem Anspruch an diesem Ort mit seiner besonderen religiösen, historischen und kulturellen Bedeutung. Und weiter heißt es, wir nehmen die Reaktionen auf die Darbietung sehr ernst und haben bereits begonnen, unsere internen Abläufe zu überarbeiten. Zukünftig wird es ein verändertes Verfahren zur Freigabe von Veranstaltungen im Dom geben, das eine genauere inhaltliche Prüfung gewährleistet. Die entstandenen Irritationen tun uns sehr leid. Einige Sätze aus dieser Stellungnahme.
Also das glaube ich hundertprozentig, weil das kann nicht beabsichtigt gewesen sein. Und dass das Volk hier eine Tugend übt, nämlich die Tugend, die Jesus uns gezeigt hat, den heiligen Zorn, auf die Tempelreinigung wurde in dem Schreiben auch angesprochen, das ist okay, man muss da nur ein bisschen aufpassen, eben jetzt, die Fehler sind ja viel gravierender, die Kirche hat keine Veranstaltungshallen weit und breit, in Wien gibt es kein Zentrum, wo mehr als 300 Leute reinpassen, wir müssen immer in Kirchen gehen, zur Veranstaltung senden, wir haben uns schon lange aufgegeben, wir sind Gemeinschaft, da gibt es Kirchenvolksbegehren, wir sind Kirche, aber es gibt keine Möglichkeit, dass sich dieses Wir in größerem Maße jetzt eben trifft, ja, in Argentinien, erinnere mich, wie Papst Franziskus ins Amt gekommen ist, hat man ihn im Stadion Kindermessen feiern sehen. Wir brauchen Räume, wo man solche Veranstaltungen machen kann. In Paderborn war es natürlich noch einmal anders. Man wollte an einen historischen Ort gehen, das ist eine Kirche, aber für einen weltlichen Festakt hätte man grundsätzlich, die haben sicher irgendwelche Hallen, das ist ja eine große Stadt dort, dass man dort in eine Konzerthalle, Festhalle oder was geht, das wäre besser gewesen. Aber ich glaube, das kann man so stehen lassen. Man muss aufpassen, dass man sich über diese Dinge nicht zu sehr aufmacht. Man darf darunter leiden, man darf auch diesen heiligen Zorn haben. Aber die Stellung, bitte, ich muss wirklich immer wieder die Bischöfe und die in Schutz nehmen. Da läuft so viel, die sind vielfach, also die haben sich eh entschuldigt und diese Entschuldigung ist sehr, sehr aufrichtig und sehr glaubwürdig. Aber unser Problem ist viel größer. Wir haben keine Orte noch einmal. Das ist mein Problem. Wir hier nach Wien, in Heiligenkreuz haben wir den Kaisersaal. Ich kriege da 300 Leute unter. Hier in Wien habe ich nichts. Ja. Und wir haben kleine Pfarrsäle und irgendwas. Wenn man sich anschaut, die Freikirchen gehen in große Hallen, haben da 2.000, 3.000 Leute da. Wir haben gar nichts, ja, wo man das machen könnte. Wir müssen, also die Kirche muss kapieren, wir brauchen dieses Miteinandersein und mit dieses Gemeinsamsein. Gut, das war keine kirchliche Veranstaltung, aber das ist ein Thema, das mir sehr stark aufstoßt, weil ich mir deshalb auch immer denke, wir haben uns schon lange aufgegeben und sind in die Kleinigkeiten gegangen, eben jetzt kleine Pfarrsäle, kleine Räume und so weiter. Ist okay, ja, Aber wo ist die Möglichkeit, in einer nicht-liturgischen Weise jetzt eben zusammenzukommen und dort jetzt eben Kirche zu sein? Wo?
Also hier wurde ja auch die Bibelstelle der Ausgießung des Heiligen Geistes praktisch erwähnt und zitiert. Auch bei der nächsten Zuschrift geht es um das Wirken des Heiligen Geistes, das der evangelische Kollege, Professor und Historiker in Frage stellt. Ich habe die Diskussion zwischen Pfarrer Rimmel und Pater Wallner gesehen, bleibt schlussendlich die Frage, welche Rolle spielte der Heilige Geist bei dieser Papstwahl? Milliarden Gebete steigen auf, das Ergebnis? Fragezeichen. Als Kirchenhistoriker weiß ich, wie viele Päpste Versager waren. Das Mittelalter ist voll davon. Glauben Sie wirklich, dass der Heilige Geist zur richtigen Wahl leitet? Mit freundlichen Grüßen. Punkt, Punkt, Punkt.
Also da gibt es ja von Josef Ratzinger die Aussagen, ja, also eindeutig ja, aber natürlich, wie soll ich sagen, es bleibt immer ein Mensch, der gewählt wird, also der liebe evangelische Pfarrer weiß sicher auch, also dass Göttliches Göttliches bleibt und Gott uns nur als Instrumente verwendet. Jeder weiß es, dass er nach seiner Priesterweihe dieselbe Cholerik hat, dieselben Versuchungen und so weiter. Trotzdem sind wir Gefäß für etwas, das Gott durch uns durchtut. Und eben wenn jetzt ein Bischof, ja, also in dieses Amt kommt, das ist ja ein Bischof, Bischof von Rom ist Papst jetzt eben, der dann auch die Aufgabe für die Einheit jetzt eben der Kirche hat, die Una Sancta Catholica et Apostolica Ecclesia, dann dürfen wir wirklich damit rechnen, aus dem Glauben heraus, dass der Heilige Geist seine Finger im Spiel hat? Die Antwort lautet auf die Frage, ob wir glauben, dass der Heilige Geist da dabei war. Ja.
Pater Karl, ich dürfte jetzt ein Interview führen mit Walter Kardinal Kasper in Rom. Das wird jetzt über Pfingsten ausgestrahlt. Und der Titel lautet, das ist ein Zitat von Walter Kardinal Kasper, Papst Leo der 14. eine gute Fügung des Heiligen Geistes. Das ist doch auch die Antwort und dem können wir uns ja nur voll anschließen. Papst Leo der 14. eine gute Fügung des Heiligen Geistes. Ich kann diese Sendung nur empfehlen. Ein ganz tolles Interview mit Kardinal Kasper, der im 93. Lebensjahr ist und in einer Frische und in einer Präsenz und einer Wachheit Rede und Antwort gestanden ist, dass ich nur staunen kann. Es ist ja gerade seine Autobiografie erschienen.
Ja, ich habe ihn auch begegnet, er lauft da in Rom herum, so als Priester und so weiter und in einer Unterführung, war sehr, sehr nett, Kardinal Walter Kasper. Zu Papst Leo, was mir auffällt, ist, dass durch das Konklave und jetzt durch diesen Papst plötzlich ein Bewusstsein da ist, dass wir Weltkirche sind. Und das ist sehr, sehr heilsam für unsere europäische Präpotenz, die wir entwickelt haben. Ich sage, das ist Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke, der dauernd mit diesen lebendigen, glaubensstarken Kirchen zu tun hat im globalen Süden, die nur eine Schwierigkeit haben, also das Wachstum zu bewältigen und in manchen Regionen dann auch die Verfolgung, die sie haben. Also auf jeden Fall, dass wir plötzlich einen Papst haben, Chicago, dann Rom, dann als Missionar und dann als Bischof da in einer anderen Region in Peru, ja, sechs Sprachen spricht, ja, unter anderem Quechua, also die peruanische indigene Sprache. Wow, ja, und plötzlich ist es überall. Also wir haben, das war ja schon unter Johannes Paul II., dass man plötzlich bemerkt, ja, da gibt es eine so eine starke Kirche hinter dem eisernen Vorhang und so weiter. Wir sind ja nicht nur in Österreich, Deutschland, Schweiz und so weiter. Und jetzt eben diese Öffnung plötzlich durch diese Person, die wirklich ja in sich schon katholisch global ist, in dem, wo sie im Einsatz war, das ist ein großes Geschenk, abgesehen davon, von seiner dezenten, klaren, liebenswürdigen, empathischen Art, die ich schon, wie ich ja schon gesagt habe, durch eine persönliche Begegnung am 22. Mai erleben durfte.
Pater Karl, damit sind wir am Ende dieser Sendung. Ohne Heiligen Geist geht gar nichts. Ich bitte dich um ein Gebet und den Segen.
Ja, ohne Heiligen Geist geht gar nichts. Bitten wir um sein lebendiges Wehen. Und dass das hohe Pfingstfest eine Ausgießung des Heiligen Geistes in unser aller Herzen bringt und in die Herzen der Gläubigen und Frieden über die ganze Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank Ihnen, herzlichen Dank für die Zuschrift, fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.